Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Ja, du darfst ruhig singen, mal abzuhaben. Ich werde auch sagen, ich freue mich, dass du mal hier singst.
Im Unterschied. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza.
So.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Olakcoğlu. Und manchmal sage ich auch Mustafa Temmuz Olakcoğlu, weil mir das wichtig ist. Weil Temmuz ein schöner Name ist.
Ja, Juli heißt es.
Dankeschön. Nicht wahr? Ja, du nennst mich auch deswegen manchmal Julian.
Ja, das ist die perfekte Welle.
Nein. Das war im Juli.
Das war Juli.
Achso, im Juli war wieder was anderes.
Ja, aber die Band hieß Juli. Ach so, okay. Jedenfalls laden wir euch ein zu einem gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ich übertreib. Hashtags heute lauten Ibo, also Ibo, nicht wie Ibu.
Das ist mir alles ein bisschen zu profan.
Hashtag Rechtspflege und Hashtag Blitzer. Ja, was könnte das jetzt wieder sein? Worum geht es heute? Um Sänger.
Ja.
Wir hatten das nämlich schon mal mit Ivo in Ibrahim Tatlıses. Das war dieser Film, von dem ich dir erzählt hatte, der mich so ultimativ irgendwie, ja, geprägt ist das falsche Wort, aber es hat schon Spuren hinterlassen, sage ich mal, mit diesem Hausmeister, der für jemand anderen ins Gefängnis geht, die Schuld sozusagen auf sich nimmt und ja, dann auch übers Ohr gehauen wird. Und ich habe mich dann immer gefragt, damals noch nicht, aber jetzt inzwischen, das ist doch eine hervorragende Ausgangsfrage aus dem Blickwinkel der Rechtspflegedelikte.
Wenn du von türkischen Filmen erzählst, dann muss ich immer dran denken, ich muss jetzt einfach mal erzählen, weil ich es zwar sehr, sehr schmeichelnd, aber zugleich auch sehr, ich sehe es nicht, aber mir wurde letztens gesagt, ich sehe einem türkischen Schauspieler, nämlich Kıvanç Tatlıtuğ, ähnlich. Und ja. Ich weiß nicht, ob du das da mitbekommen hast, aber ich habe auf jeden Fall deiner Frau davon erzählt, dass man mir gesagt hat, ich sähe einem türkischen Schauspieler ähnlich. Und sie hat sofort gesagt, Kıvanç Tatlıtuğ. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist doch was dran, aber nee, ich hatte das ist sehr schmeichelnd.
Nein, ich hatte vorher einfach ihr das erzählt.
Na toll, danke schön.
Nein, also es sind schon sozusagen Parallelen, ja. Aber ich bin darin ganz schlecht, muss ich auch sagen. Also Leute mit anderen irgendwie zu vergleichen und zu sagen, du siehst dem ähnlich. Und ich mag das auch nicht, weil ich meine, wir sind ja nicht hier auf Äußerlichkeiten. Ich meine, wahrscheinlich kann Kıvanç Tatlıtuğ, was die Rechtspflegedelikte zumindest angeht, mit dir nicht mithalten. Und
vermutlich nicht, ja.
Gut. Nein, wir sind heute sozusagen wieder bei Ibrahim Tatlıses und dieser tollen, interessanten Rechtsfrage. Und die ist ja auch praktisch interessant. Und
also
auch
mal kurz runtergebrochen, falsches Geständnis, um für jemand anderen sozusagen die Strapazen des Prozesses und die Strafe auf sich nehmen zu wollen.
Also Ibo-Filme sind ganz generell übrigens Fundgruben für strafrechtlich interessante Fragen. In dem Fall sind auch ganz andere weitere interessante Rechtsfragen aufgeworfen. Und auch gute Musik.
Wollen wir, bevor wir in die juristische Diskussion gehen, uns mal kurz überlegen, was für Konstellationen das sein könnten? Weil das ist auf den ersten Blick ja relativ abstrakt. Aber es könnte ja sein, dass man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt für meine Frau oder meinen Mann in den Knast, weil entweder ich kriege da eine mildere Strafe oder die andere Person hat nicht mehr lang zu leben und wir wollen, dass sie die Zeit noch genießt oder whatever. Ne? Solche Konstellationen vielleicht?
Klar, absolut. Man könnte auch überlegen, ob vielleicht in bestimmten Konstellationen sich das irgendwie auch strafmildernd auswirkt, wenn man da eine Tat auf sich nimmt oder wenn man eben die Tat auf sich nimmt, dass das gar nicht bestraft werden kann. Also auch das ist vielleicht vorstellbar, weil es sich etwa vielleicht um ein Sonderdelikt handelt. Das ist nicht weit von der Praxis entfernt, wenn ich ihr etwa an die Grundkonstellation denke, in der das auch diskutiert wurde, und zwar die Entscheidung kennen, die werden vielleicht auch direkt mit den Augen rollen, weil das nicht unterkomplex war, sage ich mal, diese Entscheidung des OLG Stuttgart, nämlich diese Geschichte, dass man etwa sagt, wenn man geblitzt wurde, ja, man übernimmt das, man übernimmt den Strafzettel und man sagt einfach, ich bin zu schnell gefahren oder ich bin über Rot gefahren oder was auch immer.
Das Problem, was dabei eintritt, ist dann, dass wenn dann später rauskommt, dass tatsächlich jemand anders gefahren ist oder man sagt, stopp, ich war das doch nicht, dass dann möglicherweise die Verjährung schon eingetreten ist, die beim Ordnungswidrigkeitenrecht eben nur bei 3 Monaten liegt und dann keine Ahndung mehr erfolgen kann.
Ja, ich kann das ja so ein bisschen in die Länge ziehen, dann irgendwann einen Einspruch einlegen, sagen, ja, da war ein Missverständnis und das hat sich ja alles gar nicht so zugetragen. Dann ist sozusagen der Erste aus dem Schneider, weil es einfach nicht zutrifft, was passiert ist, und der andere ist womöglich eben aus dem Schneider, weil, wie du sagst, diese Verjährung eingetreten ist.
Und das ist natürlich aus Sicht der Strafverfolgung oder der Ordnungswidrigkeitenahndung ein unbefriedigendes Ergebnis und wenn man dann so will, auch im Sinne der Rechtsbewährung. Und da kam das OLG Stuttgart, zumindest ein Senat beim OLG Stuttgart, kam da auf eine Idee.
Genau, und auf diese Idee kommt man eben erst, wenn man den Überblick hat über die Rechtspflegedelikte, denn es ist nicht mal so fernliegend, aber wir werden sehen, dass es dann vielleicht auch doch nicht so überzeugend ist, ja, vorsichtig ausgedrückt, aber man sollte diesen Überblick haben, was die Rechtspflegedelikte angeht, denn ich sage immer, ähnlich wie ich das aber auch in anderen Kontexten in Bezug auf andere Deliktsgruppen sage oder Phänomene, dass es dann immer so bestimmte, ja, Sprünge gibt, auch in der Klausur, die man vor Augen haben muss, ja. Wenn ich etwa an Rechtspflegedelikte denke, dann hört das ja nicht mit den Aussagedelikten, die eben in den 153 FF geregelt sind, auf, sondern man sollte immer dieses Paket im Kopf haben. Ach, neben den Aussagedelikten ist vielleicht an die persönliche Begünstigung, / Strafvereitelung zu denken. Steht vielleicht auch am Rand, je nachdem, ob es zulässig ist oder nicht. Ja, dann denken wir natürlich zusätzlich an so etwas wie eine falsche Verdächtigung oder das Vortäuschen einer Straftat. Also, und wir müssen natürlich auch an die verschiedenen Konstellationen, also auch phänomenologisch, wo wird eine Aussage getätigt oder gegenüber wem und was ist sozusagen Inhalt oder Bezugspunkt der Aussage. Und deswegen, eignet sich eben sozusagen dieser besondere Fall der, ja, Selbstbezichtigung, könnte man eben sagen. Man nimmt eine Tat auf sich besonders gut, um diesen Überblick abzufragen und ja.
Genau, deswegen wollte ich nur sagen, müssten wir uns natürlich auf eine Grundkonstellation einigen, bei der wir starten.
Ja.
Aber das ist ja nicht schlimm, die können wir ja disclaimen und werden an bestimmten Punkten feststellen können und sagen können, also hier könnte sich das anders zutragen, wenn die Aussage nicht bei der Polizei, sondern bei Gericht oder wie auch immer dann die einzelnen Nuancen sich unterscheiden, eben was dann die Folge daraus wäre.
Ja, und am glaubhaftesten oder am einfachsten umsetzbar wäre ja solch ein Plan, wenn es keine weiteren Zeugen gibt, wenn es also gerade auf diese Zeugenaussage ankommt, die vermeintliche Zeugenaussage, es wäre dann keine Zeugenaussage, wenn man die Schuld eben auf sich nimmt, wenn, bei einem Totschlag etwa. Also wenn man eben sagt, die Ehegattin oder der beste Freund oder der Lebenspartner oder das Kind hat jemanden getötet und man denkt sich, nein, ich will eben jetzt nicht, dass diese Person ins Gefängnis kommt, gegebenenfalls vielleicht sogar lebenslänglich, also nehme ich ja die Tat auf mich, gehe zur Polizei zunächst, mache dort eine Aussage, lege ein umfassendes Geständnis ab, sage, ich habe die Tat begangen an dem und dem Tag mit der und der Tatwaffe. Und das wiederhole ich dann von mir aus auch vor Gericht. So kann man dann auch die Klausur etwas strecken. Und diejenigen, die hellhörig müssten, oder die sich auskennen mit den Rechtspflegedelikten, die müssten jetzt hier bereits hellhörig werden, als dass vielleicht eine Differenzierung angezeigt ist, ja, zwischen der Aussage vor der Polizei und dann später eben vor Gericht.
Genau. Wie steigen wir dann ein? Also wir haben ja vorhin schon einige Delikte angesprochen, die da in Frage kommen. Und jetzt können sich unterschiedliche Reihenfolgen vielleicht anbieten.
Ich würde immer so beginnen, dass man so ein bisschen zeigt, man kennt sich dort aus innerhalb dieser verschiedenen Delikte und nimmt diejenigen Delikte schon mal, arbeitet diejenigen ab, von denen man ganz sicher weiß, okay, die gehen aus einem bestimmten Grund ganz sicher eben nicht durch, ja, oder die fallen schon weg und ich kann Systemverständnis zeigen, demonstrieren. Ich würde dann auch so eine gewisse, ja, Rangfolge innerhalb der Delikte, die verwirklicht sind, präferieren, heißt, wenn es beispielsweise eine gesetzliche Subsidiaritätsanordnung gibt, wie diese in den Rechtspflegedelikten vorkommt, dann würde ich eben zunächst die vorrangigen Delikte prüfen, sodass ich mich dann hinsichtlich der nachrangigen subsidiären Delikte vielleicht auch ganz kurz halten kann, wenn dann auch vielleicht die Zeit drängt. Und das führt uns schon zu einem Vorgehen, ja.
Genau, die Alternative ist natürlich, das zu prüfen, wo man sicher weiß, dass es durchgeht und danach dann mit 3 Sätzen jeweils die bestimmten Delikte, die nicht durchgehen, auszuschließen. Allerdings kann es das Systemverständnis besser hervorheben, wenn man andersrum vorgeht. Aber
es ist wirklich also
ein richtig zwingend. Und ein falsch gibt es natürlich nicht in dem 100%. Zusammenhang.
Ich würde jetzt tatsächlich das erste Vorgehen präferieren und das würde mich zunächst zur falschen uneidlichen Aussage beziehungsweise zum Meineid führen. Ich meine, dass das hier kein Meineid ist oder überhaupt gar kein Meineid in Betracht kommt, ist klar, weil diese Person ja gar nicht, also diejenige, die die Schuld eben auf sich nimmt, vereidigt worden ist. Aber vielleicht hat sie eine Falschaussage entweder bei der Polizei oder später bei Gericht getätigt. Was setzt jetzt der 153 voraus? Man muss eben vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch ausgesagt haben.
Jetzt ist es aber so, dass die Polizei keine solche Stelle ist. Sie ist nicht zur Abnahme eines Eides befugt. Und das heißt unterm Strich ganz allgemein, dass eine Falschaussage bei der Polizei, naja, nicht straflos ist, das sehen wir nämlich gleich, aber jedenfalls nicht als uneidliche Falschaussage bestraft werden kann.
Und es ist immer noch ganz häufig in Klausuren zu lesen. Ja, und wir sagen das in den Vorlesungen immer, das ist das allererste, im Blick auf die Einschränkung des Tatbestandes, dass die Polizei eben nicht zur Eidesabnahme berechtigt ist und trotzdem wird dreinweise zum Teil die Falschaussage bei der Polizei geprüft. Und das ist auch wirklich als Laie schon ein Fehler. Ja, deswegen ist das für mich immer ein relativ grober Fehler, wenn hier eine Falschaussage bejaht wird. Also bitte aufpassen, es kommt überhaupt nicht auf die Falschheit hier der Aussage an. Es kommt auch noch nicht auf die konkrete Stellung als Zeuge an. All das kann man sich sozusagen erstmal sparen und sagen, 153 minus, ja, weil eben Polizei nicht zur Eidesabnahme berechtigt. Jetzt könnte man aber bei der Polizei bleiben, du hast es gerade schon angedeutet, das könnte noch strafbar sein. Wir haben aber gesagt, nehmen wir mal die Delikte, die sozusagen noch evident rausfliegen. Und wenn ich an Falschaussagen denke, dann muss ich immer daran denken, dass meine Falschaussage auch jemand anderen belasten könnte.
Oder jemand anderen entlasten.
Oder entlasten.
Steigen wir mal mit jemand anderen belasten ein bei der allgemeinen Falschaussage. Also natürlich belaste ich jemanden mit meinem falschen Geständnis. Und dann gucken wir mal in 164 Absatz 1 die falsche Verdächtigung hinein. Da sagt jetzt der Wortlaut aber einen anderen. Ne?
Und hier belaste ich mich ja selbst.
Hier belaste ich mich selbst, also nicht einen anderen als den Täter. Und deswegen scheidet auch eine Strafbarkeit wegen falscher Verdächtigung aus. Das mag anders sein, wenn ich mich entlaste oder wiederum jemand anderen entlaste, indem ich das Augenmerk auf einen Dritten lenke. Aber in diesem Fall der Selbstbezichtigung ist es jedenfalls nicht der Fall.
Genau. Unterschied zu, vielleicht um das nochmal hervorzuheben, zu 153, immerhin aber, es heißt, wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger sozusagen falsch verdächtigt, wieder besseres Wissen übrigens, das ist dann nochmal so eine besondere Anforderung an den subjektiven Tatbestand. Also der Erklärungsadressat, der würde hier passen, weil natürlich hier die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei zuständige Behörde im Sinne des 158 Absatz 1 StPO ist. Und letztlich auch Gegenstand der Verdächtigung hier eine rechtswidrige Tat, nämlich der Totschlag oder was auch immer, der Mord oder die Körperverletzung wäre. Aber, wie du es richtig gesagt hast, Verdächtigter hier wäre ja dann derjenige, der die Aussage tätigt, selbst. Und das ist eben von 164 nicht erfasst.
Interessant, wir haben ja eben kurz differenziert zwischen durch die Selbstbezichtigung belaste ich keinen anderen, aber ich hatte es schon so gesagt, vielleicht entlaste ich jemand anderen und das wiederum könnte natürlich schon strafbar sein. Ich bin nicht grundsätzlich verpflichtet, begangene Straftaten anzuzeigen. Bei bevorstehenden Straftaten 138 gibt es einen Katalog, wo man anzeigen muss oder die Vollendung versuchen muss zu verhindern, das Erfolgseintreten. Begangene Straftaten muss man an sich nicht anzeigen, aber man sollte auch nicht versuchen zu vereiteln, dass die Tat verfolgt oder die Strafe dann vollstreckt wird. Das sagt Paragraph 258 StGB. Und da könnte ich natürlich durch das Auf mich nehmen der Schuld die Verfolgung des wahren Täters vereiteln.
Genau, denn auch beim 258, der übrigens als Erfolgsdelikt ausgestaltet ist, heißt es, dass jemand absichtlich oder wissentlich, also auch wieder so ein bisschen eine Konkretisierung des besonderer Anforderung an den subjektiven Tatbestand, ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft wird.
Und das heißt nicht nur, dass abschließend irgendwas rechtskräftig ist und der wahre Täter sagt, Ella Badge, ihr habt mich nicht gefasst, sondern es reicht schon, dass für eine geraume Zeit Erschweren der Verfolgung.
Genau, also es muss letztlich ja keine gänzliche Vereitelung eintreten, sondern diese geraume Zeit, man muss sagen, es wird ein bisschen so eine Frage des Einzelfalls, ab wann wird davon ausgehen können, dass eine geraume Zeit, aber ich würde schon sagen, wenn letztlich auch teleologisch, ne, wenn damit gewisse Beweisschwierigkeiten dann verbunden ist, wenn sich es eben in die Länge zieht, dass eine Woche vielleicht schon, ja, einige Tage vielleicht.
Und denken wir da mal an Konstellationen wie in der eingangs beschriebenen Blitzerkonstellation, aber mal auf Straftaten bezogen. Da reicht es ja vielleicht schon, wenn ich dann selbst nach einer Woche sage, ich war es doch nicht, aber das hat vielleicht gereicht, dem wahren Täter die Möglichkeit zu geben, sich ins Ausland abzusetzen, genau, zum Beispiel.
Genau. Und das ist sozusagen ja der Anknüpfungspunkt. Und wenn wir jetzt hier so einen Fall hätten, dass es sogar zu einer Verhandlung kommt und später dann auch zu einer Verurteilung, ja, also zu einer fälschlichen Verurteilung, muss man dann sagen, oder ein Fehlurteil, dann liegt meines Erachtens solch ein Vereitelungserfolg auf der Hand. Dass das Ganze dann auch eine rechtswidrige Vortat hat oder sich auf eine rechtswidrige Vortat bezieht, ist auch unproblematisch. Es geschieht absichtlich, rechtswidrig und letztlich auch schuldhaft.
Eine Einschränkung müssen wir aber machen, denn es gibt ja in Absatz 5, der hier nicht in Frage kommt, das Selbstbegünstigungsprivileg, aber eben in Absatz 6 auch den Strafausschließungsgrund, wenn man die Tat zugunsten einer nahestehenden Person begeht. Mhm. Also das heißt, in den Konstellationen, in denen man sagt, ich haue jetzt meinen Partner, meine Partnerin raus, indem ich mich kurzfristig, in Klammern, selbst bezichtige, da hätten wir dann über den 258 Absatz 6 eben jedenfalls das Privileg, nicht bestraft zu werden.
Und der Gedanke ist natürlich der, wenn die Selbstbegünstigung straflos sein soll, dann sind natürlich nahestehende Personen, die einen, wie wenn es einen selbst trifft, von diesem Schutz oder von diesem Schutzgedanken sozusagen umfasst. Insofern hast du absolut recht, wenn jetzt der Fall tatsächlich so wäre, ich nehme eben die Schuld meines Kindes oder was auch immer meiner Ehegattin und so weiter auf mich, dann wäre ich auch aus dem Bereich des 258 und dann bliebe eigentlich nur noch ein Delikt. Und da würde sich übrigens die Frage stellen, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, ob man nicht diesen Rechtsgedanken des 258 dann auf dieses Delikt, das wir jetzt im Anschluss prüfen, nicht irgendwie analog anwenden könnte oder müsste.
Ob man in der Gegenansicht, auch wenn mir der Gedanke gefällt, in der Gegenansicht nicht sagt, ja, aber bei 258 steht es eben ausdrücklich drin.
Genau.
Und bei der Vorschrift, die wir uns jetzt anschauen, soll ich das Geheimnis lüften, Paragraph 145d StGB, ob man da nicht sagt, da steht es explizit nicht drin.
Ja, vielleicht das noch kurz hervorgehoben, im Unterschied zwischen 145d, der ein ausschließliches Rechtspflegedelikt ist, da könnte man sich ja fragen, warum jetzt nochmal zusätzlich Vortäuschen einer Straftat, habe ich das nicht immer bei einer Falschverdächtigung? Nein, ich kann ja sozusagen auch die Tat aus dem Nichts praktisch hier erfinden, ohne beispielsweise den Verdacht auf einen Dritten zu lenken. Ich kann mich eben selbst bezichtigen. Ich kann im Hinblick auf meine Tatbeteiligung täuschen. Ich kann das Ganze vielleicht auch aufbauschen. Beim 145d geht es wirklich ausschließlich um die Inanspruchnahme der Verfolgungsressourcen beziehungsweise der staatlichen Repressionsinstrumente, wie auch immer man das nennen mag, also ein reines Rechtspflegedelikt, wenn wir bei 164 schon so eine Aufteilung vornehmen könnten. Einerseits ist man da direkt unmittelbar selbst betroffen, der gute Ruf, was auch immer, vielleicht so mit so einem Einschlag des APR, sage ich mal, und zusätzlich wird eben auch der Verfolgungsapparat in Anspruch genommen. Das fehlt bei 145d komplett und das führt übrigens auch einerseits zu einem nochmal herabgesetzten Strafrahmen, aber auf der anderen Seite zu einer weiteren Ausgestaltung, nämlich insofern, als dass die Selbstbezichtigung erfasst ist, anders als bei 164, weil hier steht ja nur drin, wer wieder besseres Wissen einer Behörde, also insofern ähnlich wie 164 oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei. Und das haben wir ja hier gerade nicht, denn wir können sagen, die Tat wurde ja begangen.
Genau.
Sodass diese Vorschrift erstmal ausscheidet, aber hier darf man eben nicht aufhören.
Genau, in Absatz 2 steht, ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen eine der in Absatz 1 bezeichneten Stellen über den Beteiligten, Nummer 1, an einer rechtswidrigen Tat zu täuschen sucht. Und das ist hier ja schon der Fall, denn wenn ich sage, ich war es, dann impliziert das eben, dass ich Tatbeteiligter bin und wenn ich das nicht war, dann täusche ich diese Stelle eben über diesen Umstand.
Ich meine, wenn die Tat überhaupt nicht begangen worden wäre, dann bräuchten wir eben diesen Absatz 2 nicht, weil dann könnten wir schon sagen, dann ist bereits die Tat vorgetäuscht. Hier haben wir eine Tat, bloß es wird sozusagen über den Beteiligten getäuscht. Hier umfasst oder hier entfaltet letztlich der 145d Absatz 2 so eine Art Auffangwirkung oder Auffangfunktion. Man kann sich natürlich schon fragen, ist das noch strafwürdig? Ne? Wenn, vor allem im Hinblick auf das Schutzgut.
Da kann man sich, und vor allem das Schutzgut ist ja gar nicht so klar. Da gibt es ja, eine riesige Diskussion über diese Frage auch der Strafwürdigkeit. Lassen sich ja ganze Dissertationen anfertigen. Liebe Grüße gehen raus an unsere liebe Freundin, die sich mit dieser Frage beschäftigt in ihrer Dissertation.
Und man muss tatsächlich, also hier hätte ich mich auch gefragt, im Speziellen, was den 145d Absatz 2 angeht, wenn irgendwie schon ein Mordverdacht oder der Verdacht einer Tötung im Raum steht, wird da jetzt viel mehr an Ressourcen in Anspruch genommen. Das meinte ich eben. Aber ja, man kann das machen und sehen, das ist auch irgendwo eine, liegt wohl noch im Rahmen der gesetzgeberischen Einschätzungsprärogative.
Es steht jedenfalls so im Gesetz, das heißt im Falle der Klausur, da keine rechtspolitische Diskussion eröffnen.
Genau. Das Ganze geschieht natürlich dann auch vorsätzlich, also was das Objektive angeht, Adressaten haben wir schon gesagt, dass das dann im Übrigen auch erfüllt ist. Auch Handeln wider besseres Wissen dürfte dann auch unproblematisch erfüllt sein. Man sollte lediglich noch die gesetzlich angeordnete Subsidiarität beachten, wenn 258 bejaht wurde, also vor allem die Straflosigkeit nach Absatz 6 eben verneint. Wenn wir aber sagen, naja, das geht glasklar durch, dann wird wohl auch hier die Subsidiaritätsklausel letztendlich greifen und es würde sich tatsächlich nochmal, aber das hatten wir ja vorhin gesagt und gut vertretbar verneint, die Frage stellen, ob man das Ganze dann analog anwendet.
Ne? Und unterm Strich würde das natürlich
zähl ich.
Tut mir leid. Und alles gut. Unterm Strich würde das aber auch bedeuten, dass nur eine Strafbarkeit nach 258 verbleibt und die wiederum, also wir zwar eine rechtswidrige schuldhafte Tat haben, aber wiederum keine Strafe, also nicht bestraft wird, wenn es in einer Angehörigenkonstellation ist.
Ja. Und noch etwas, ganz entscheidend ist sozusagen auch dieses, der 145d und zwar auch in der Prüfung trotzdem, also so kurz sollte man es dann doch nicht machen, wenn man sich überlegt, dass eine Beteiligtenstrafbarkeit, und damit kommen wir gleich zur Folge, oder zu Folgefragen, ja beispielsweise im Hinblick auf den Grundsatz der Straflosigkeit der Selbstbegünstigung, in Bezug auf 258 verneint werden könnte und dann sozusagen das zurückgedrängte Delikt wieder auflebt in Bezug auf den Teilnehmer. Und damit würde ich eben direkt auf diesen Film übergehen, denn im Film war es eben so, dass dann irgendwie der reiche Schnösel, was auch immer, hier diesen armen Ibo, der dann irgendwie singt, wie schlecht es ihm geht und er kann seinen Kindern ja nicht mal eine Flöte kaufen oder ein Fahrrad und damit er das tun kann, nimmt er dann eben diese Tat auf sich.
Das ist irgendwie total random, eine Flöte oder ein Fahrrad.
Also es war eine Blockflöte.
Okay.
Weißt du noch, den Witz mit der Blockflöte? Den ich, also dass ich auch immer früher Blockflöte gespielt habe.
Ach so.
Ja, also weil wir am Block gelebt haben. Okay. Genau. Jedenfalls ist es dann eben so, dass dieser Typ ihn dann dazu anstiftet. Er sagt, willst du das nicht machen? Willst du das nicht für mich übernehmen? Ich zahle dir auch Geld dafür. Ja? Und jetzt sind wir eben in der Teilnehmerstrafbarkeit. Und jetzt wird es besonders interessant. Wir können das relativ knapp abhandeln in Bezug auf diese Taten, die wir verneint haben. Denn hier würde es ja bereits an einer vorsätzlich rechtswidrigen Haupttat fehlen. Die Teilnehmerstrafbarkeit ist limitiert akzessorisch, also das Erste, was wir prüfen, ist eine teilnahmefähige Haupttat.
Wobei es dann einen Sonderfall sozusagen noch gibt, wenn wir jetzt sagen, wir haben kein Aussagedelikt und haben deswegen keine rechtswidrige Haupttat, an die wir für eine Teilnahmehandlung anknüpfen können, dann gibt es bei den Aussagedelikten eine Sondervorschrift, den 160, Verleitung zur Falschaussage, der eben dieses Problem der Eigenhändigkeit bei 153 und nicht Begehung im Wege der mittelbaren Täterschaft lösen soll, aber auch ein Verleiten haben wir hier nicht, denn da geht es theoretisch darum, jemandem zu etwas zu suggerieren, was er dann für richtig hält und dann etwas Falsches sagt, und das ist in diesen Fällen ja nicht gegeben.
Idealtypisch zumindest. Also es gibt auch Stimmen, die eben sagen, Verleiten ist denkbar, alle sozusagen das Hervorrufen einer Falschaussage, also das bloße kausale Hervorrufen. Aber auch da hätten wir jetzt wieder das Problem, dass ja der Vordermann, also hier derjenige, der dann die Falschaussage begeht, gerade keine Falschaussage begeht, und zwar aus rechtlichen Gründen nicht. Nicht, weil er irgendwie einer Fehlvorstellung unterliegt und deswegen fungibel ist, sondern weil er ja gar kein Zeuge ist vor Gericht oder eben bei der Polizei es schon eben an dieser Entgegennahmequalität fehlt. Also wir hätten gar keine Falschaussage.
Und zudem hätten wir gewissermaßen das Problem mit dem Strafmaß bei 153 Anstiftungen dazu, dass wir da Wertungswidersprüche haben, wenn der 160 alles im Grunde genommen beinhaltet.
Das kommt dazu. Also deswegen bin ich schon auch auf der Seite derjenigen, die so sagen, 160 erfasst, wie du es gesagt hast, kriminalpolitisch gerade diese Konstellation der mittelbaren Täterschaft, die infolge des Eigenhändigkeitscharakters des 153 ausschalten.
Übrigens, das als ganz kurzen Exkurs, sollte es mal, und ich bin ein Fan davon, mal so eine 160er-Konstellation in eine Klausur geben, lässt sich da ganz hervorragend Systemverständnis abprüfen. Ja. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, weil man da nämlich auch zeigen kann, mittelbare Täterschaft und warum, was macht eigentlich der 160 und so. Das finde ich eigentlich, sind ganz nette Konstellationen.
Ich finde es auch dann nicht schlecht, tatsächlich hier erst einmal in einem Satz 153 in Verbindung mit 25 Absatz 1 zweite Alternative anzuprüfen und dann klarzustellen, hier gibt es keine mittelbare Täterschaft, es handelt sich um ein eigenhändiges Delikt, nur derjenige, der vor Gericht steht oder der eben vor einer eidesabnahmeberechtigten Stelle steht und die Zeugeneigenschaft aufweist, der kann überhaupt eine Falschaussage begehen. Ja, dann bleibt sozusagen für denjenigen, der anstiftet, scheidet ja der 153 aus, es scheidet der 164 aus, da haben wir ja gesagt, dass der Vordermann diese Delikte nicht verwirklicht. Es bleibt also nur 258 als teilnahmefähige Haupttat und 145, ich weiß, du gehst ganz berechtigt dazwischen, denn sagst direkt.
Ja, wir könnten noch über eine mittelbare Täterschaft beim 164 denken.
Ich stell das mal zurück. Stellen wir das mal ganz kurz vielleicht zurück. Ja. Machen wir den einfacheren oder den klareren Fall der Anstiftung zur Strafvereitelung. Da könnten wir natürlich sagen, vorsätzlich rechtswidrige Haupttat, Strafvereitelung des Vordermannes, bestimmen, Hervorrufen des Tatentschlusses. Und jetzt haben wir aber wieder ein Problem. Selbst wenn wir den doppelten Anstiftervorsatz bejaht hätten, ist es ja so, dass wenn derjenige, der die wahre Tat begangen hat und dazu anstiftet, letztlich sich selbst begünstigt. Und wenn wir sagen, er würde als Haupttäter den 258 nicht verwirklichen, dann muss dies natürlich auch in Bezug auf die Teilnehmerstrafbarkeit gelten. Und das manifestiert sich, glaube ich, auch im Gesetz im Paragraphen 258 Absatz 6.
Nee, im Absatz 6 ist die Angehörigen im Absatz 5. Hatten wir ja vorhin kurz trotzdem angesprochen, eben dass die Selbstbegünstigung sozusagen straflos ist. Und das muss dann für die Anstiftungskonstellation, wie du gesagt hast, eben natürlich auch gelten. Also kommen wir auch nicht über 258 Absatz 1, 26 irgendwie zur Anstiftungsstrafbarkeit.
Also lebt sozusagen der subsidiäre 145d in Bezug auf den Teilnehmer wieder auf. Ja, also hier nicht mehr zurückgesenkt, sodass wir hier auf jeden Fall eine Anstiftung zum Vortäuschen einer Straftat annehmen können.
Natürlich nur, wenn er angestiftet hat, wenn er selber sein Glück kaum fassen kann, dass der andere ihm das übernimmt, natürlich nicht.
Also aber
wir gehen jetzt mal in unserer Konstellation davon aus, dass er zumindest Tatentschluss hervorgerufen hat.
Genau. Das heißt, das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Und jetzt sind wir bei dieser komischen Konstellation und auf die
kommt nicht ich mir ausgedacht habe.
Ja, richtig. Und das ist insofern. Jetzt würden wir uns ja sagen, warum greift man denn überhaupt auf diese komische Konstellation zurück? Wir sind ja beim Anstifter trotzdem nicht bei einer kriminalpolitischen Lücke gelandet. Wir haben ja die Strafbarkeit nach 145d26. Ja, wenn es eine Straftat
ist. Genau, die Konstellation ist ja in den von uns anfangs erwähnten Blitzer-Situationen aufgekommen, wo eben der 145d nicht greift, weil es nicht um eine Straftat geht, sondern um eine Ordnungswidrigkeit.
Genau, denn 164 heißt es zwar auch im Absatz 1 wiederum rechtswidrige Tat, also wer einen anderen bei einer Behörde bezüglich einer rechtswidrigen Tat verdächtigt. Aber es gibt noch einen Absatz 2, wonach ebenso bestraft wird, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten Stellen einen anderen wieder besseres Wissen, eine sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren hier gegen ihn herbeizuführen. Und dieses behördliche Verfahren kann eben auch nach herrschender Auffassung erstmal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sein. Das ändert ja aber erstmal nichts daran, dass derjenige, der diese Aussage tätigt, also der das irgendwie bei der Polizei tätigt, sich eben selbst bezichtigt und dementsprechend den 164 Absatz 2 nicht verwirklicht. Jetzt könnte man sagen, genau das ist der Anknüpfungspunkt für den mittelbaren Täter. Das war sozusagen der ursprüngliche Gedanke des OLG Stuttgart in der ersten OLG Stuttgart-Entscheidung zu diesem Vorgehen. Übrigens hat man dann auch darüber nachgedacht, wie ist das mit den ganzen Leuten aus der Anwaltschaft, die zu diesem Vorgehen geraten haben und so weiter. Ja, so als Trick. Ja. Diesen Trick hassen die Straßenverkehrsbehörde. Ne? Es war schon ganz spannend
eigentlich. Er dachte, jetzt müsste er bezahlen, doch dann hat ihm sein Anwalt das geraten.
Genau, also richtig cooler Clickbait. Jedenfalls haben die das dann so begründet. Sie haben gesagt, naja, der Vordermann handelt ja tatbestandslos, sodass der Hintermann so eine Art ja absichtslos doloses Werkzeug, so ähnlich wie in diesen Konstellationen, ja, dahinter steht und dieses Geschehen irgendwie durch sein Einwirken planvoll in den Händen hält. Und das würde ihn zu so einer Art, und er wäre ja dann eine andere Person, ja, und dadurch, dass er eine andere Person ist, wäre dann sozusagen wieder der Anwendungsbereich des 164 Absatz 2 in mittelbarer Täterschaft eröffnet und so könne dann diese Lücke geschlossen werden. Viele haben natürlich da von Anfang an gesagt, passt das so von der Struktur her im Hinblick auf eine mittelbare Täterschaft? Ich meine, der Vordermann weiß ja ganz genau, was er tut. Er nimmt das ja irgendwie bewusst auf sich.
Und interessanterweise gab es auch ein paar Personen, die das anders gesehen haben, die auch dem OLG Stuttgart angehören, aber einem anderen Strafsenat.
Genau, das kam dann später.
Die sich ganz explizit gegen diese Auffassung gestellt haben.
Genau, die dann was gesagt haben. Sie haben letztlich gesagt, naja, das ist zwar kriminalpolitisch nachvollziehbar, aber also auch wirklich so ein bisschen Props gegeben in der
Entscheidung. Ja, aber wo soll eigentlich diese Täter hinter dem Täter Konstruktion herkommen, denn was anderes ist es ja nicht.
Genau.
Ne? Wir haben kein Defizit.
Genau, also das Einzige, was wir sagen können, ist das Defizit, dass das gesetzlich nicht verwirklicht werden kann, aber dann wäre es ja eine Umgehung des gesetzgeberischen Willens
in dieser Konstellation. Das ist genau die Systematik. Also genau. Das ist diese, und mit dieser, so könnten wir das immer umgehen. Also so könnten wir dann immer bei diesen Delikten, könnten wir immer sagen, ja, aber dann drehen wir das einmal so rum und das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht und dementsprechend ist das auch zu begrüßen, dass das OLG selbst, also das OLG Stuttgart selbst dann, wenn auch ein anderer Senat, Abstand von dieser Konstruktion, die heftigst kritisiert wurde, zum Teil wieder genommen hat. Diese Problematik ist aber, wie wir gesehen haben, nur auf diese spezielle Konstellation der Ordnungswidrigkeiten beschränkt. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch ein Problem darstellt im Hinblick auf die Verjährungsfristen. Das müsste man mal überprüfen. Aber unabhängig davon kann man das, denke ich mal, auch in der Klausur natürlich ansprechen. Und es ist gut, wenn es um eine Selbstbezichtigung geht, auch bei Straftaten, um sozusagen dieses Konstrukt kurz anzusprechen, aber ich würde mal meinen, das ist schon ein sehr spezielles Problem und somit das Sahnehäubchen, sozusagen, nachdem man letztlich alle Rechtspflegedelikte abgearbeitet hat, ganz, ganz gewissenhaft.
Die 18-Punkte-Bremse.
Ja, die brauchen wir unbedingt. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie Leute 18 Punkte bekommen.
Inflationär, wie 18 Punkte vergeben werden.
Ja, das darf nicht passieren.
Wahnsinn.
Das ist Jäger des verlorenen Schatzes, ne? So um 18 Punkte bei uns. Ja.
Gut.
Ja, ich finde auch gut. Also wir sind auch jetzt gut mal durchgekommen. Ich glaube, es ist vor allem nochmal wichtig, wenn man sich diese Folge angehört hat, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich einfach mal so ein Ablaufrenner vielleicht auch im Kopf, ich meine jetzt gar nicht unbedingt als Karteikarte, ja, dass man sich das zusammenstellt, ganz klar im Kopf und auch mal vielleicht durchspielt nochmal, wie wäre das, wenn man da irgendwie nur das vortäuscht, also eine Betrugskonstellation, auf sowas könnte man denken, wie müsste man den Fall abwandeln, dass so kleine Parameter vielleicht dann doch zur Strafbarkeit in die eine
oder andere Richtung. Zum Beispiel, wenn das Ganze schon vor Gericht stattfindet, dann sind die Karten bei den Aussagen Aussagedelikten natürlich neu gemischt.
Genau, und was ist, wenn ich Leute nochmal einbeziehe, ne, und dann sind wir bei deinem 160.
Ja. Ja.
Also es lässt sich schon alles sozusagen noch aufdröseln, beziehungsweise auch erweitern. Aber ich glaube, für den Grobüberblick ist man jetzt einigermaßen, was die Selbstbezichtigung und mittelbar dann auch Fremdbezichtigung, also für die falsche Verdächtigung, eigentlich ganz gut gewappnet.
Das denke ich auch. Und damit wäre dann, bevor wir jetzt das Sahnehäubchen wieder drauf sprühen, die Crema angezeigt.
Ist die Crema nicht das Sahnehäubchen? Nein, nicht.
Ja, nee, nee, ja, kommt drauf. Also wenn beim puren Kaffee Crema, aber dann gibt es ja so Leute, die dann so auf den Kaffee noch irgendwie so Sahne und so. Also, ja, also es ist dann, trinkt halt. Was, dann einfach Kakao eine Milch.
Kakao auch, ne? beim Cappuccino?
Nee, ist ein
Kakaopulver?
Also ich bin generell eher so, Kaffee schmeckt nach Kaffee und nicht nach Milch. Aber das,
das sind die wichtigen Fragen.
Ja, also da.
Ich meine, das sollten wir diskutieren. Nicht über irgendwie, keine Ahnung, da sind die rechtswege Delikte.
Wenn wir jetzt YouTuber wären, würden wir sagen, wie trinkt ihr euren Kaffee? Schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr, ja. Also nicht, dass ihr zufällig Traffic generiert, aber es interessiert mich wirklich sehr, wie ihr euren Kaffee trinkt, ja. Schreibt es uns in die DM. Aber halt, Crema.
Ja, Crema. Eine uneidliche Falschaussage bei der Polizei scheidet aus, da diese nicht zur Eidesabnahme befugt ist.
Eine Selbstbezichtigung fällt nicht unter den Tatbestand der Falschverdächtigung, kann aber eine Strafvereitelung sowie das Vortäuschen einer Straftat darstellen.
Bei der Anstiftung zu einer Selbstbezichtigung durch den Wahntäter ist wiederum an das Selbstbegünstigungsprivileg zu denken. Also wir alle kennen den Warentäter, das ist derjenige, der eben Waren aus dem Supermarkt klaut.
Wow. Okay.
Die Ware Nummer 1 kennt.
Dann glaube
wow. Entschuldigung, ja.
Dann glaube ich, war das eine lehrreiche Folge.
Ich hoffe doch.
Ja. Und schickt uns gerne Feedback, Hinweise, Anregungen, Grüße an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram @räuberischer_espresso.
Und wer mehr ASMR will, der soll auch Bescheid sagen, weil ich kann echt so gute Geräusche, das habe ich auch in meiner Vorlesung immer gemacht, dass ich einfach so.
Kannst du so ein Wassertropfen? Ja, nicht schlecht.
Und ich kann auch so tun, als würde ich im Gesetz blättern. Also mit dem Mund mache ich jetzt dieses Geräusch.
Zum Glück haben wir nur Audio und kein Video.
Gut, es reicht.
Ja. Bis bald. Ciao.